Wann, liebe Geschwister, wann habt ihr zuletzt einen Blick auf jemanden geworfen? Bewusst oder gezielt jemanden oder vielleicht auch etwas ins Auge genommen? Und was habt ihr da gesehen? Und was dabei gefühlt? Und wann zum letzten Mal habt ihr euch gesehen gefühlt? Mit allem, was euch in diesem Augenblick ausgemacht hat. Und wie hat sich das angefühlt? Blicke können töten, sagen wir. Wir können uns ihnen entziehen, manchmal auch nicht, und dann sind Blicke doch sehr unangenehm. Dann fühlen wir uns von den Blicken anderer durchbohrt. Jemand kann uns schöne Augen machen. In den Augen einer anderen Person oder in seinem Blick können wir uns versenken und wegschwimmen. Man kann jemanden verachten, indem man ihn keines Blickes würdigt. Geh mir aus der Sonne, sagen wir, wenn jemand unseren Blick stört, unsere Sicht versperrt. Manchmal ist auch unsere Sicht, vielleicht auch unsere innere, vernebelt. Wir können nicht klar sehen, tappen im Dunkeln, fühlen uns völlig unsicher. Uns fehlt ein Ziel vor Augen. Augen können feucht vor Freude werden, vor Rührung. Und sie können leuchten vor Freude. Die Augen und der menschliche Blick spielen in unserem Leben eine große Rolle. Und umso schlimmer ist es, wenn wir gar nicht mehr sehen können oder spüren, dass das Augenlicht schwächer wird. Und man sagt, in den Augen einer Seele, in den Augen eines Menschen sehen wir seine Seele. Und ihr kennt es vielleicht auch, manche einem Menschen könnt ihr gut und tief und lange in die Augen schauen und dann tut es richtig gut. Und anderen Menschen wollt ihr sofort ausweichen und ihnen nicht in die Augen schauen. Oculi. So ist der Name des Sonntags, an dem wir uns heute befinden. Es ist der dritte Sonntag in der Passionszeit und es geht ganz allgemein um das Sehen und das Gesehenwerden. Denn im Psalm 25 heißt es, und darauf geht der Name des Sonntags zurück, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das ist das Motto dieses Sonntags. Und an diesem Sonntag gehen wir wieder ein Stückchen näher heran, rücken ein Stückchen näher an das Ende des irdischen Lebens von Jesus Christus. Wir sehen bewusst und vielleicht auch ganz neu wieder in diesem Jahr auf seinen Lebensweg zurück, der vor allem auch am Ende ein Leidensweg wird. Und dennoch ganz am Ende für uns alle und für ihn ein Weg zu einem neuen Anfang und in die Freiheit war. Ein Weg hinein in neues und verwandeltes Leben, das wir jeden Tag neu ergreifen dürfen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ich habe mir gedacht, hier schreibt jemand, der Erfahrung damit gemacht hat, sonst könnte er das nicht schreiben. Hier weiß jemand, dass es gut und hoffnungsvoll ist, auf Gott, den Herrn, zu schauen. Da ist jemand mit einem geübten Blick, der weiß, wohin sein Auge fallen muss und wer ihm hilft, auf wen er vertrauen kann, immer und immer wieder. Und das denke ich mir, weil die Person, die diesen Psalm betet, betet dann weiter. Meine Augen blicken stets auf den Herrn, denn er selbst zieht meine Füße aus dem Netz. Wende dich zu mir und hab Erbarmen mit mir, denn ich fühle mich einsam und unglücklich. Befreie mich von der Angst, die mir das Herz zusammenschnürt. Führe mich aus meiner Bedrängnis. Nimm mein Unglück und Leid von mir. Hier spricht jemand, der sich Gott voll anvertraut, mit allem, was ihn gerade ausmacht und mit allem, vor allem, was ihm gerade zu schaffen macht. Diese Person scheint bedrängt zu sein. Es sind alte Worte und dennoch, finde ich, sind sie sehr aktuell. Und vielleicht sprechen sie sogar einem von euch heute Morgen aus dem Herzen. Ich finde mich in ihnen tatsächlich wieder. Angesehen werden, sich gesehen fühlen und die Erfahrung zu machen, dass mich jemand sieht, wie ich bin, mich ganz ansieht, mit meinem Leid, aber auch mit meiner Freude. Bei meinem Leid ist es sogar noch viel, viel, viel schöner und wichtiger. Wenn mich jemand ansieht, dann ist das ein verändernder Moment und ein lebenswichtiger. Und darum habe ich gedacht, ist es am Anfang auch so wichtig, wie wir alle einmal angesehen wurden, als wir das Licht der Welt erblickt haben. Ich glaube, diese ersten Blicke, die können uns ziemlich prägen, je nachdem, wie sie geworden sind. Sie prägen dann unsere Einstellung zum Leben, zum Menschen und zur Welt. Und natürlich darf sich das ändern. Vor allem, wenn es keine schönen ersten Blicke waren, die auf uns geworfen wurden. Sehen und gesehen werden, das sind, so habe ich gedacht in meinen Überlegungen, das sind wichtige Eigenschaften in der Beziehung zwischen Gott und uns. Ohne Sehen und Ansehen funktioniert Beziehung nicht. Gesehen und gesehen werden sind Ausdruck von Beziehung. Und ich meine, wir brauchen es jetzt gerade sehr, dass wir auf Gott sehen und ihn mit unseren Augen suchen. Angst und Sorgen, Unglücke nah und fern, vielleicht finanzielle Nöte, Krankheiten, Trauer, Verlust, die Krisen und Kriege der Welt, unsere vielleicht angekratzten Seelen, all das kann uns den Schlaf rauben, uns dünnhäutig machen und uns ein Grundgefühl der Überforderung schenken. Und dann brauchen wir es umso mehr, dass wir spüren, wir sind nicht allein. Gott sieht uns, Gott sieht dich und Gott sieht mich. Und ich spüre, besonders jetzt will ich es erfahren, dass ich eine von Gott Angesehene bin. Ich will hören von ihm, dass er mich sieht, meinen Schmerz, meine Gedanken, die ich mir mache, teilt mit mir und auch an meiner Freude sich mitfreut. Ich will hören, dass da einer ist, der sagt, ich bin da. Und manchmal reichen mir ganz bloße Worte nicht. Dann will ich das spüren. Und vielleicht kennt ihr das. Da sind gute Worte nicht wirklich hilfreich. Da brauchen wir etwas, was das Ganze irgendwie handgreiflich macht und zum Ausdruck bringt. Und darum komme ich jetzt zu einem anderen Vers, nämlich zur Jahreslosung, die sich auch sehr schön mit diesem Tag heute verbindet, die ihr vermutlich gehört habt, die ihr vielleicht verinnerlicht habt, die euch vielleicht sogar ein besonderer Segen in diesem Jahr ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Da wörtlich, du bist der mich Sehende. Dieses Bekenntnis hören wir von einer Frau, von einer fremden Frau, die einem fremden Gott in der Wüste ihres Lebens begegnet. Ihr Name, ihr wisst es schon, ist Hagar. Und sie wird dann einst, und ist es schon geworden, die Mutter von Abrahams ersten Sohn sein. Hagar begegnet in der Wüste, dem Ort des Todes, einem Du. Einem Angesicht, das sie ansieht. Sie, eine Sklavin, eine Frau, ohne Rechte in einer fremden Welt, in einem fremden Land. Menschen bestimmen über sie wie über eine Sache. Ihre Herrin war Sarai, Abrahams Frau. Abraham und Sarai sollten nach Gottes Verheißung eigentlich ein gemeinsames Kind kriegen, aber es passierte nichts. Sie wurden keine Eltern, dafür aber immer älter. Grau und hochbetagt nahmen sie ihr Schicksal dann selbst in die Hand und haben sich gedacht, gut, wenn Gott nichts macht, dann machen wir halt was und es geht ja was. Und das kennen wir auch aus der Geschichte. Sie warten also nicht länger, sondern sie warten nicht länger, bis Sarai und Abraham ein Kind bekommen, sondern sie besprechen sich und Sarai erlaubt es, dass Abraham mit Hagar schläft, damit sie schwanger wird. Und sie dann doch endlich zu Gottes versprochenen Nachkommen kommen. Gesagt, getan. Ob Hagar das wollte, Das wissen wir nicht. Wir können uns nur vorstellen, wie das lief. Denn sie war eine Sklavin und sie war nicht Herrin ihres Lebens, schon gar nicht Herrin ihres eigenen Körpers. Wünsche hatte sie nicht zu äußern. Sie war Leibeigene von anderen, ohne eigenen Willen, entwürdigt und wahrscheinlich auch ohne viel Respekt behandelt. Lebte sie eher unterdrückt und hat sich auch nicht angemaßt, irgendwie Rache zu nehmen oder zornig zu werden über diesen Zustand. Sie hat sich gefügt. Bis zu dem Moment, wo Hagar merkte, dass sie schwanger ist, dann hat sich in ihr etwas verändert, und zwar an ihrer Haltung zu ihrer Herrin. Dann kehrten sich plötzlich die Verhältnisse um, denn ich stelle mir vor, dass Hagar plötzlich merkte, naja, ich kann ja doch was. Ich habe etwas, was Sarah nicht hat. Ich bin schwanger und sie kann es nicht werden. Und in der Bibel heißt es, Hagar fing an, auf ihre Herrin herabzusehen. Und dieses Herabsehen, das hat Sarai natürlich gemerkt. Sie hat gemerkt, dass ihre Sklavin plötzlich eine Art von Stolz und Erhabenheit ihr gegenüber an den Tag legt, und das konnte sie nicht dulden. Das führte dazu, dass Abraham nochmal erlaubte, ja, du, wenn du verletzt bist, dann mach du mit ihr, was du willst. Sie ist deine Sklavin, nicht meine. Und auch das können wir uns wieder nur ausmalen. Sie vergreift sich so sehr an Hagar, dass Hagar vor ihr flieht. Und da ist sie nun, in der Wüste, an jenem Ort, an dem es sich gut sterben lässt. Und ich denke, ihr war zum Sterben zumute. Kein Wasser, kein Leben, nur Sand und Sonne. Sie ist Gefangene eines erdrückenden und menschenverachtenden Systems, und sie flieht, weil sie glaubt, dass das ihre einzige Chance ist, diesem System zu entkommen, und landet dabei doch leider in der Wüste. Leider. Wieso eigentlich? Die Wüste, das wissen wir auch, ist immer wieder ein Ort der Gottesbegegnung gewesen für Menschen. Ein Ort, den Menschen, wenn sie nicht gerade auf der Flucht sind, auch bewusst aufsuchen. Als ein Ort, um sich zu klären, um den Reizen der Welt zu entfliehen und sich und das eigene Leben zu sortieren. Was bei Hagar vermutlich aus einem Impuls entsprang, wendet sich, Gott sei Dank, zum Guten. Denn, das wissen wir auch, die Wüste ist ein Ort für Oasen. Für unerwartete Quellen, mitten im Nichts und Nirgendwo, Orte, die Leben schaffen inmitten von Ratlosigkeit und Lebensmüdigkeit. Orte, die einfach da sind. Und wir lesen von Hagar weiter, dass Gott, der Quell des Lebens, sie in der Wüste sieht. Vielmehr ein Bote, ein Engel Gottes sieht sie. Und er findet sie an einer Wasserquelle. Wie wunderbar. Gott an einer Wasserquelle bei der Frau, die eigentlich nicht mehr leben möchte, weil das Leben alles andere als lebenswert scheint. Am Ort des Lebens, ein Ort in der Wüste, ein Ort des Lebens mitten in einer eigentlich vom Tode bedrohten Gegend, das ist ihre Rettung. Der Bote sieht Hagar, er sieht die fremde Frau, die Misshandelte, die Verachtete, und wir lesen, er sieht sie an. Gott begegnet Hagar als einem Du. Gott wird ihr zum Gegenüber in einem seiner Boten. Und dadurch schenkt er ihr neuen Lebensmut. Und entgegen aller Erwartungen, man könnte ja von Gott meinen, er ist ja allmächtig und stark, versetzt er Hagar nicht in eine neue Familie, an einen neuen Lebensort, der viel schöner ist und wo sie mit viel mehr Wertschätzung behandelt wird. Nein, er schickt ihr keine neue Familie vorbei, keinen neuen Ort. Er schickt sie zurück in all das Elend. Er schickt sie zurück in ihre alte Rolle, in das alte System, zu den Menschen, mit denen nichts geklärt ist und zu denen sie, glaube ich, am allerwenigsten zurück möchte. Er schickt sie zurück in all die alten, schmerzhaften Gefühle. Doch sie ist nicht die gleiche. Gott hat sie angesehen. Er hat sie liebevoll wahrgenommen und er hat ihr Leid gesehen, so heißt es. Und auch das bleibt ein Geheimnis. Wir wissen nur, dieser Blick hat Hagar scheinbar so tief berührt, dass sie etwas Wesentliches für sich erfahren hat. Etwas Lebensveränderndes. Und darum kann Gott sie auch zurückschicken in dieses alte Leben. Zunächst. Und weil Hagar so eine besondere Erfahrung gemacht hat, nennt sie diesen Gott, den sie dort gesehen hat, El Rui, der Gott, der nach mir sieht, oder der Gott, der mich ansieht. Und den Brunnen, den benennt sie auch gleich, nämlich den Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Ich finde das eine faszinierende Geschichte. An einem Ort, an dem eigentlich nichts mehr stattfindet, weil da nur noch Sand und Wüste ist, Lebensbedrohlichkeit ohne Ende, ist dann da dieser Gott, der sie mit neuem Lebensmut und mit neuer Lebendigkeit, mit frischem Wasser sozusagen versorgt. Und auch sie bekommt eine Verheißung, nämlich, dass auch ihre Nachkommen zahlreich sein werden. Wie viele und wie ihre Geschichte dann weitergeht, das wissen wir im Einzelnen gar nicht. Wir wissen aber, dass sie dann doch die 9 Monate, bis Ismael geboren ist, wieder wirklich zurückgegangen ist und bei Abraham und Sarai bleibt. Auch eine lange Zeit, 9 Monate. Und Gott schenkte ihr das, was sie brauchte. Was ich daraus erfahre, ist, dass Gott ein Du ist und dass Gott in Beziehung mit uns geht, so wie er mit Hagar in Beziehung gegangen ist. Egal, ob wir ihn kennen oder nicht, Hagar hat ihn nicht gekannt. Gott ist ihr als einer Fremden begegnet. Und sein Blick kann jeden treffen, egal, ob wir ihn schon kennen oder nicht. Und sein Blick kann alles neu machen. In unserem Inneren, aber dann auch im Äußeren als Auswirkung. Und es bleibt ein Geheimnis, das wir auch gar nicht weiter ergründen wollen, was genau Hagar da erlebt hat. Doch es scheint etwas ganz Entscheidendes und Großartiges zu sein. Und wir wissen, wenn Gott uns ansieht, dann werden wir das spüren. Das ist es, was wir, glaube ich, mitnehmen können. Wenn Gott uns ansieht, dann werden wir das spüren. Dann hat es eine Wirkung. In dieser Woche, man mag es kaum glauben, es ist gefühlt sehr viel passiert, haben wir den Internationalen Frauentag gefeiert, am 8. März. Und wie passend zu dieser Geschichte von Hagar, ist es wichtig, dass wir an diesen Tag denken. Denn es leben immer noch so viele Frauen in vielen Ländern der Erde ohne oder nur mit sehr eingeschränkten Rechten. Und da ist Hagar ein sehr schönes Beispiel, dass auch diesen Frauen irgendwann Gerechtigkeit widerfährt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir an sie denken und für sie beten, Frauen in aller Welt. Und auch für diejenigen, die für diese Situation verantwortlich sind. Hagars Geschichte, ich habe gehört, manch einer kannte sie gar nicht. Und ja, es ist oft so, das sind diese kleinen Randgeschichten in der Bibel von kleinen Personen, die aber nicht klein und unscheinbar sind, sondern zu denen wir hinschauen sollen, zu diesen kleinen Randgeschichten und Randfiguren, die eine große Bedeutung haben. Und Gott ist einer, der den Randfiguren, der dem Unscheinbaren Blicke würdigt, der hinschaut und dem nichts entgeht. Und auch wir können einen Beitrag leisten, wenn wir hinschauen, wo sonst keiner hinschaut. Wenn wir uns trauen, dahin zu sehen, wo es vielleicht dreckig ist und abstoßend, wo Menschen am Rand stehen, dann wissen wir, wir leisten auch da einen wichtigen Beitrag für diesen Menschen. Denn es ist nichts lebensverändernder, wenn Menschen sich gesehen fühlen, in ihrem Leiden ganz besonders. Und darum finde ich auch unsere Arbeit in aller Welt so wunderbar. Da kann ich nochmal aus Indien berichten. Ich weiß nicht, in wie viele Paar Augen geschaut, aber ich habe mir vorgenommen auf dieser Reise, dass ich bewusst in alle Augen, die zumindest in meiner Reichweite waren. Manchmal saß ich lange vorne auf einer Bühne im Gottesdienst und hatte dann lange Zeit, den Menschen in die Gesichter zu schauen. Ich habe sie einzeln angesehen und habe gewartet, bis sie meinen Blick erwidern. Und ich habe in so viele strahlende Kinderaugen gesehen, in so viel Freude, obwohl ringsherum so viel Leid und so viel Elend auch zu sehen war. Und das hat mich bewegt, das hat mich berührt. Und das könnt ihr auch mal ausprobieren. Neulich habe ich das gemacht in Berlin. Manchmal mache ich das. Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, das hat eine Wirkung. Dann steigen Menschen in den Zug ein und ihr kennt das vielleicht, dann sortiert man sich erstmal, ehe man irgendwie guckt, wo bin ich gerade und wer steht hier eigentlich. Und ich habe eine Frau einfach angeguckt, die gerade reinkam in den Zug und habe so lange auf sie geschaut, bis sie hochschaute zu mir und habe sie angelächelt. Und sie hat zurückgelächelt. Und ich merke, dass diese kleinen Momente, die sind, die ins Herz treffen und die bleiben. Und deshalb sind diese kleinen Momente besonders wichtig. Und ich wünsche dir und mir, uns heute Morgen, dass du so etwas erlebst, dass Gott dich ansieht. Gott ist leider nicht da. Er ist nicht da, er ist überall, aber auch unsichtbar. Und doch ist er da, nämlich indem wir miteinander in Beziehung treten, weil wir alle mit ihm verbunden sind. Und ich wünsche euch, dass ihr sagen könnt, Gott ist ein Gott, der mich sieht, der nach mir sieht und der mich vor allem in meinem Leid sieht und dem ich nicht egal bin. Und ich wünsche euch auch Momente, in denen ihr Menschen zu einem Ort werdet, zu einer Quelle lebendigen Lebens. Menschen, die zu euch kommen können, dass ihr zu so einem Ort werdet, wo Menschen auch auftanken können. Das wird sich abwechseln. Mal seid ihr diejenigen, die etwas braucht, mal habt ihr was zu geben. Und ich wünsche euch, dass ihr es riskiert, dass ihr Blicke riskiert dahin, wo sonst niemand sieht. Und ich wünsche euch, dass ihr auch angesehen werdet. Amen.